Oder das heißt, ich drücke heute selbst. Okay, ich tue mein Bestes. Muss ich schon einmal drücken oder drückt ihr es erst mal? Ja, das wäre lieb, das wäre, da kann ich mich ja entspannen. Ich vergesse meistens das Drücken nämlich. So. Ja, guten Morgen auch von mir. Wir haben eben leider einen Liedtext gesungen, der nicht ganz richtig war. Habt ihr es gemerkt? Wir wollten das hier euch mal herausfordern, mal gucken, ob ihr es merkt. Nicht gemerkt. Wir haben gesungen, nur Gott versetzt Berge. Haben wir gesungen, nur Gott versetzt Berge. Richtig ist aber, jeder von uns kann und soll Berge versetzen, Markus 11. Nur so als Erinnerung. Machtwort ist nämlich, worum es heute geht, und Worte versetzen Berge. Das hat alle verwirrt. Es ist wahr, es stimmt. Wir lieben das Lied, aber das, nur weil wir Lieder lieben, muss nicht der Text immer biblisch korrekt sein. So, ich bin da manchmal sehr spitzfindig, weil ich sehr gelernt habe, auf Worte zu achten. Weil Worte tatsächlich Unterschied machen, oft zwischen Niederlage und Sieg. Denn vor heute Morgen kam jemand an und sagte, wie heißt denn der Predigtitel? Sag ich, so und so Machtwort. Also haben wir doch letztes Jahr schon mal eine Predigt gehabt, mit demselben Titel von dir, sag ich. Und ich habe mich den ganzen Freitag hingesetzt und habe die Predigt geschrieben. Hätte ich doch einfach, naja. Es ist wirklich eine ganz andere Predigt, aber tatsächlich muss es wohl schon eine Predigt mit einem Titel geben. Also wenn ihr die gerade online findet, habt ihr zwei Predigten mit demselben Titel. Und es geht natürlich in beiden um Worte und doch sind es unterschiedliche Predigten. Preis sei Gott. Ich habe so viel Gedanken über Worte, dass ich damit wahrscheinlich eine ganze Woche füllen könnte mit Seminar, weil ich lebe da so drin und das ist mir so wichtig. Bei jeder Gelegenheit rede ich über Worte, wann immer ich kann. Und ich wiederhole mich sehr, sehr, sehr gerne in diesen Dingen, weil ich gemerkt habe, dass es einmal hören nicht reicht. Zweimal hören, dreimal hören, das reicht nicht. Zehnmal hören, da fängt es an und wird spannend. Beim 20. Mal hören, zwickern hoffentlich deine Dinge durch. Und vielleicht bist du heute zum 20. Mal mit dem Thema konfrontiert. Das wünsche ich mir sehr, wenn nicht etwas bleibt hängen. Amen. Die Einleitung heute habe ich aus 2. Timotheus 1, 13 und 14. Paulus schreibt hier an den jungen Pastor: Halte dich an das Muster der gesunden Worte, die du von mir gehört hast, im Glauben und in der Liebe, die in Christus Jesus ist. Dieses edle, anvertraute Gut bewahre durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Ich möchte eine andere Übersetzung nehmen von Haller. Orientiere dich stets an der Vorlage von gesunden Worten, die du von mir gehört hast und die vom Glauben und von der selbstlosen Liebe handeln, wie sie in Christus Jesus zu finden sind. Bewahre das schöne Depot, das bei dir hinterlegt wurde durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Vielen Dank. Hast du jemals darüber nachgedacht, dass die Worte in dir ein Depot darstellen? Wir kennen ja Aktiendepots oder irgendeine Art von Wertanlage. Ein Depot ist für was Wertvolles. Da achten wir schon drauf, dass das Depot möglichst wächst und im Wert zulegt. Und unser Wortdepot in uns ist das Wertvollere. Und wir alle haben solch ein Depot. Die Frage ist nur, was drin ist. In einem Aktiendepot kann ich gute und schlechte Aktien drin haben, richtig? Welche, da freue ich mich dran, weil die steigen mit jedem Jahr. Und andere, oh Gott, die dümpeln da rum, entwickelt sich gar nichts oder geht sogar nach unten. Kennen wir alles. Und bei Worten ist das noch viel dramatischer. Hier haben wir nämlich Worte, die Leben beinhalten und Worte, die Tod beinhalten. Uhu, wer will denn sich ein Depot mit Tod ansammeln? Kein Mensch, braucht kein Mensch. Wichtig ist, es sind gesunde Worte, von dem Paulus hier spricht. Das heißt, es gibt auch kranke Worte oder lebendige Worte und tote Worte. Denken wir manchmal nicht drüber nach, aber das ist real. Und derjenige, der das Depot in uns anlegt, ist natürlich, oder das gute Depot anlegt, ist der Heilige Geist. Nach unseren Entscheidungen und nach dem, was wir sprechen und was wir für Gedanken in uns zulassen. Hier ist alles enthalten, was du von geistlichen Lehren besonders aber vom Wort Gottes selbst gelernt hast. Wir wissen, der Glaube kommt aus dem Hören des Wortes. Heute hörst du Wort, vielleicht hast du gestern einen anderen zugehört oder hast gestern eine andere Predigt angehört. Was auch immer, hast ein geistiges Buch gelesen. Überall, wo das Wort gepredigt wird, das macht es mit uns. Das hören wir geistlich. Es baut in uns etwas auf. Die Frage ist, wie groß ist dein Depot? Und auch, wie groß ist das Depot der ungesunden Worte? Ich habe aktuelle Statistiken gegoogelt. Und nach den Statistiken macht jeder von uns im Durchschnitt zwischen 12.000 und 16.000 Wörter jeden Tag. Jetzt denkst du, nee, das muss meine Frau sein. Ja, jeder von uns. Auch da gibt es verschiedene Untersuchungen und das ist aber inzwischen relativ widerlegt worden, dass die Frauen wirklich viel mehr sprechen als Männer. Man sagt so eigentlich, 16.000er Grenze, die haben beide in der Regel erreicht. Es gibt sogar Leute, die reden über 40.000 Worte pro Tag. Kennen wir auch, so Leute kennt jeder, ja, die reden immer und die reden dann eben entsprechend auch ein bisschen mehr. Wir sagen der Quasselstrippe zu, wie auch immer. Wenn es ja gute Worte sind, ist ja nicht schlimm. Ja. Wenn jemand nur rummeckert und rummosert, dann ist es nicht so toll. Warum ist es aber so wichtig, wie viel wir sprechen und vor allem, was wir sprechen? Mein erster Punkt ist, Worte verändern alles. Und ich meine alles. Zum einen etwas, was ich ja auch schon mal gesagt habe, Worte wurden in erster Linie nicht zur Kommunikation, sondern zur Kreation geschaffen von Gott. Das erste, wo wir Worte im Einsatz erleben, ist Genesis, das erste Buch Mose, wo Gott sprach und Dinge geschahen. Das ganze Universum ist durch Worte entstanden. Dieser Planet, jedes Lebewesen, was wir hier sehen, ist durch Worte kreiert worden. So Worte haben Macht und Gott sagt im 1. Mose 12, dass wir nach seinem Bilde gemacht worden sind. Jetzt haben wir vielleicht nicht Gottes Nase und Gottes Ohrläppchen, aber wir haben Gottes Wesen. Das ist zutiefst wahr. Wir sind von der Natur her sprechender Geist, der ein paar Jahre in einem Körper lebt und eine Seele hat. Das heißt, wir haben eine Vollmacht mitbekommen, mit unserer Geburt schon, durch Worte Dinge zu kreieren, Dinge zu verändern, Dinge zu schaffen oder zu zerstören. Ich glaube, jeder von uns ist schon mal von einem Wort verletzt worden. Es geht so schnell. Man sagt, auf den falschen Fuß erwischt oder zur falschen Uhrzeit oder die falsche Person oder es ist irgendeine alte Wunde in uns, die gerade aufreißt, weil irgendjemand uns daran erinnert, ohne dass wir es merken und so weiter und so weiter. Worte. Dann gibt es die richtig offensiven Worte, wo jemand dich beleidigt, dich angreift, dich schlecht macht. Da, Ungerechtigkeit. Wisst ihr, wie ungut sich das anfühlt, wie weh das tun kann, wenn ich mich ungerecht behandelt fühle. Das muss ja gar nicht so gemeint sein, aber wenn ich es fühle, tut es erstmal weh, weil es mit Worten zu tun hat, die mich treffen. Vielleicht an der wunden Stelle. Das zweite hier ist, dass Worte entscheiden über Sieg und Niederlage. Im Psalm 64, Vers 9 heißt es, und ihre eigene Zunge bringt sie zu Fall, sodass sich jedermann entsetzt, der sie sieht. Hier geht es jetzt um Israel, um falsche Götzen und so weiter. Ja, die eigene Zunge bringt dich zu Fall. Oft denken wir ja, es ist der andere, der mich zu Fall bringt. Ich sage immer wieder, mich kann eigentlich niemand beleidigen. Mich kann niemand beleidigen, wenn ich es nicht zulasse. Ich reagiere auf alles, wie ich entscheide. Manchmal bewusst, manchmal unbewusst. Und meine Reaktion ist meine Reaktion, die ist mir. Meine Zunge, ich kann zurückschimpfen. Ja, das geht. Ist üblich in der Welt. Wer dich, wenn du angegriffen wirst, hau zurück. Ja, cool. Was passiert dann? Er traut wieder zurück. So entstehen Kriege, weißt du, so. Das ist so, was passiert normal, wenn du Jesus nicht kennst. Hast du noch nicht gelernt, das bringt gar nichts zurückzuhauen. Das schafft nur einen Kreislauf, den keiner will, in dem sich keiner wohlfühlt. Ja, und dann krach mit deinem Nachbar, ist ein falsches Wort, und dann begegnen wir sich, und wieder nicht gegrüßt, und ja, was wird raus? Ich kann ihn nicht leiden. Der kann mich nicht leiden, der kann meinen Hund nicht leiden. Und dann passiert so, weißt du, Spirale. Aber wir können die Spirale auch umdrehen. Das ist das Coole. Und das weiß kaum einer. Ich bin immer wieder entsetzt, auch wie wenige Christen das wirklich wissen. Oder wenn sie es wissen, wie wenige es praktizieren. Psalm 19, Vers 15. Lass die Worte meines Mundes und das Sinnen meines Herzens wohlgefällig sein vor dir, Herr, mein Fels und mein Erlöser. Das ist eine lebensspendende Entscheidung, die uns allen gut steht. Richtig? Wenn man hier mit, David hat das geschrieben, übereinstimmt, sagt, ja, will ich eigentlich auch gerne. Das wäre schön, wenn meine Worte, mein Mund dazu dienen und nicht andere Leute irgendwie verletzen, sondern stattdessen Gutes tun, ja, Wohltun, Ermutigung geben. Leute sich wohlfühlen in meiner Gegenwart, weil sie merken, ey, ich sehe sie. Ich achte sie, ich wertschätze sie. Sprüche 22, 14. Eine tiefe Grube ist der Mund fremder Frauen. Wen der Herr strafen will, der fällt hinein. So kleine Kinder stellen sich das immer ganz gruselig vor. Dann, oh Gott, wo wohnen diese fremden Frauen mit diesen riesigen Mündern? Ihr wisst natürlich, was hier gemeint ist. Ja, die fremde Frau, die wirbt. Hier waren es oft Prostituierte oder, keine Ahnung, unzufriedene Hausfrau, und ein Mann auf Reisen war und die sich dann irgendeinen Jungen angelacht. Dann gibt es ja heute auch noch, ist ja nichts Neues. Ist alles schon da gewesen. Nur wir wissen, wo es hinführt. Es führt zum Tod, nicht zum Leben. Und es ist nicht der Körper der fremden Frau. Es ist das Wort. Welches Wort? Das einladende Wort. Das umgarnende Wort. Das werbende Wort. Ich würde heute sagen, das ist die Anmache. Verführung geschieht fast immer mit Worten. Schmeichelei, Lüge, sündige Angebote, was auch immer. Und wir wissen heute, dass das nicht nur die Frauen sind. Natürlich, es gibt andersrum genauso Männer, die hier schuldig sind, die genauso große Münder haben, in Anführungszeichen, und wo Leute hineinfallen können, wo Frauen hineinfallen können. Also, Worte wurden zur Kreation geschaffen, sie entscheiden über Sieg und Niederlage. Und als dritter Unterpunkt, das Einzige, das Gedanken verändern kann, sind Worte. Jetzt könntest du sagen, ja, langsam, aber Bilder doch viel mehr. Was sind denn Bilder? Was sind denn Filme in unserer Zeit heute? Es sind grafische Worte. Es sind Worte, die einen anderen Anzug bekommen haben, die attraktiver sind, die noch mehr eingängig wirken, die ja das Ziel noch leichter erreichen. Weil sie mit Farbe angefüllt sind sozusagen. Farbige, gestaltete, dreidimensionale Worte. Diese verändern Gedanken. Und ihr kennt den Gedankenproduktionsprozess von mir, was Gedanken tun. Gedanken führen zu Haltungen, Haltungen führen wiederum zu Handlungen, zu Worten, zu Entscheidungen. Die führen wiederum zu Gedanken und Gefühlen. Und das Ganze ist ein Kreislauf. Und es geht immer darum, wie rum läuft der in meinem Leben? Läuft der positiv? Wird das immer besser, positiver? Okay, fantastisch, mach weiter. Oder merke ich nicht, es geht andersrum. Irgendwie immer wieder haut's mich weg und haut's andere weg oder meine Worte tun anderen weh und ich, ja. Womit bin ich gefüllt, ist dann natürlich die Frage, die ich mir stellen muss. Aber da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Unsere Dr. Caroline Leaf sagte mal Folgendes. Unsere Gedanken sind eigentlich Proteine, die die Art und Weise formen, wie unser Gehirn künftig tatsächlich über die Dinge denken wird. Somit ist es genau, wie die Bibel sagt, wie ein Mensch denkt, so ist er. Meine Gedanken, die ich zulasse, ich rede nicht von den Gedanken, die anfliegen. Jeder von uns hat schon mal Versuchung erlebt, in irgendeiner Weise. Kommt irgendein Gedanke, irgendeine Emotion, man sieht einen hübschen Menschen und aber was mache ich dann damit? Pflege ich ihn, nähre ich diesen Gedanken? Mache ich mir eine Fantasie draus? Oder sage ich in Jesu Namen weg? In die Richtung will ich überhaupt nicht denken. Hier will ich nichts investieren, sondern ich will in Reinheit investieren, nicht in Unreinheit. Jeder, der aus Pornografie aussteigen will, ich bin ausgestiegen vor einigen Jahren, das war ein wichtiger Prozess, das zu verbieten, Fantasien zu entwickeln. Aus Gedanken, die kommen angeflogen, okay. Aber was mache ich damit? Wie leicht gehe ich ihnen nach? Wie mache ich eine Gewohnheit draus? Ja, dann bist du addicted, dann bist du drin. Oder steigst du aus und sagst, Moment, stopp. Spiele ich nicht mit. Die stärksten Worte auf diesem Planeten sind übrigens Gebete. Ich rede nicht von dem Wischiwaschi-Gebet oder von dem, oh Herr, ich arme, ich bitte, das nicht. Ich rede von Gebeten biblischer Art. Und die sehen anders aus, hören sich anders an. Ein Gebet besteht aus Worten, die gemäß Gottes Worten der Bibel Gottes Willen entsprechen. Ich habe hier noch ein Zitat von Dr. Caroline Leaf aus dem Buch Schalte dein Gehirn an. Ihr habt zum Teil ja schon gelesen, es war mal hier so ein Must-Have-Book. Wenn zum Beispiel jemand am Herzen operiert werden muss, schreibt sie, dann wird eine Herzoperation durchgeführt, die entweder erfolgreich ist oder nicht. Eine Studie zeigt jedoch, dass ältere Menschen, die sich einer Herzoperation unterzogen und dabei geistliche Unterstützung in Form von Gebet oder persönlichem Beistand erhielten, eine Sterblichkeitsrate aufwiesen, die rund 85% niedriger lag als die von Personen, die diese Art von Unterstützung nicht hatten. Andere Forscher fanden heraus, dass regelmäßige Kirchgänger, die einen stärkeren Glauben haben, mit geringerer Wahrscheinlichkeit vorzeitig sterben und insgesamt in einem besseren gesundheitlichen Zustand sind. Es gibt über 1200 Studien, die bewusstes Gebet mit allgemeiner Gesundheit und Langlebigkeit in Verbindung bringen. Meta-Analysen, veröffentlicht in verschiedenen medizinischen Fachzeitschriften, konnten anhand der zusammengeführten Ergebnisse belegen, dass bewusstes Gebet die Heilung signifikant beeinflusst. Ich denke gerade an meinen Schwiegerpapa. Wann war die OP, die Herz-OP? Weißt du das Jahr noch, Imgard? 99. So, das war eine schwere Herz-OP am offenen Herzen. Und er hat sich buchstäblich direkt vor der OP bekehrt. Also ich habe mit ihm in seinem Wohnzimmer gebetet und gesagt, hier Helmut, das ist eine OP, da kann alles passieren. Ich würde dich gern wiedersehen. Was wäre, wenn du jetzt dein Leben Jesus übergibst? Vielleicht die letzte Chance. Und hat wirklich Ja gesagt, der vorher nichts wissen wollte von all dem hier. Und dann kam die OP und die OP ist gut verlaufen. Ihm ging es gut, er hat danach noch ein paar Jahre gelebt, gell? Wie lange? 21 Jahre hat er noch bekommen danach. Weißt du, da hätte ja alles passieren können. Und irgendwann so in den letzten 3-4 Jahren seines Lebens hat er uns erzählt, dass er während der OP oder kurz vor der OP einen Engel oder Jesus gesehen hat. Tatsächlich. Und er ist kein Typ, der irgendwie so rumspinnt oder so ständig Bilder sieht. Ein Engel, ja. Sagt, er hat da gelegen und bevor dieser Narkosearzt kam, hat er diesen Engel gesehen und er hat ihm signalisiert, jetzt wird alles gut. Da dachte ich, wow! Und das hast du uns 17 Jahre nicht erzählt. Weißt du, so war Helmut, weißt du, so, ja, das erzählt man nicht. Aber ich fand es einfach nur klasse, mich hat das total begeistert und hat mich mehr beeindruckt, als wenn mir das jemand erzählt hat, der ständig irgendwelche Engel sieht. Es gibt ja Persönlichkeiten, die da eher ja öfters Bilder haben und sowas. Er ist überhaupt nicht so. Er ist ein sehr nüchterner Typ gewesen. Oder ist er immer noch, nur jetzt an einem anderen Ort. Und ich fand das so erfrischend. Das war bestimmt einer der Gründe, warum er das nicht nur überlebt hat, sondern eben auch wirklich danach noch gute über 20 Jahre hier auf der Erde hatte und seine Enkel sehen durfte und mit uns Gemeinschaft haben konnte. Und wir waren ja gerade in Amerika, in Tulsa, Oklahoma, der Hauptstadt der Wort des Glaubensbewegung. Und wir waren auch wieder in der Oral Roberts Universität, da gehen wir jedes Mal vorbei, weil das ist für mich einer der besondersten Orte auf der ganzen Welt. Wirklich. Die Salbung von diesem Oral Roberts, das alles, wofür er stand, was er da geschaffen hat. Du kannst es greifen. Wir haben dann Chinesen getroffen, der da gerade studiert. Der hat dieselben Worte zu uns gesagt. Ja, das ist einer der besondersten Orte der Welt. Sag ich, ja, stimmt. Warum sage ich das? Weil die hatten damals vor über 20 Jahren die City of Faith gebaut. Drei riesige Hochhäuser, die Maße der Arche wiedergeben. Breite, Höhe, Tiefe. Und in diesen Hochhäusern war eine Cancer Retreat Klinik, eine Krebsklinik drin. Die war zu der Zeit, wo sie betrieben wurde, die hatte eine Heilungsquote von 80%, wurde mir gesagt. Und war damit die erfolgreichste Krebsklinik im ganzen Land. Ist leider nicht mehr da heute. Es gab da leider ein paar Schwierigkeiten finanzieller Art. Das war ein 500-Millionen-Projekt, dieses ganze Bauprojekt da. Wie auch immer. Was war das Besondere an der Klinik? Nicht, dass Oral Roberts sie gebaut hat, sondern, dass er Wissenschaft und Glauben zusammengeführt hat. Das heißt, jeder Patient dort konnte jeden Tag eine Gebetsgruppe zu sich kommen sehen, die ihm persönlich Hand auflegt und gebetet hat. Keiner musste, aber jeder konnte. Und das war dann die Gemeinde nebenan, die Victory Church, die hat dann ihre Gebetsteams rübergeschickt und die haben dann jeden Tag im Krankenhaus mit allen Leuten gebetet, die das wollten. Die Ärzte waren alles wiedergeborene Leute, die dort gearbeitet haben. Und dann denke ich, wow, guck mal, Gebet macht einen Unterschied. 80%, wie gesagt, stützt eigentlich hier die Studie auch ein Stück weit, die Dr. Leaf wiedergibt. Und der letzte Punkt noch zu dieser ersten Überschrift, das Worte alles verändern, ist, die ersten Worte sind oft entscheidend. Das kann ich hier nur streifen, aber vielleicht 2-3 Beispiele dafür. Ich habe es ungezählte Male erlebt, dass die ersten Worte nach einer Krisensituation die entscheidenden Worte waren, die das Blatt gewendet haben. Beispiel 1, meine Mama ist ja hier. Du erinnerst dich vielleicht noch, ist noch nicht so lange her, ein paar Jahre. Ihr habt noch in dem alten Haus gewohnt. Und du riefst mich und du hast gedacht, du hast das Handgelenk gebrochen. Und ich fuhr zu ihr und legte Hände auf und sagte sofort in Jesu Namen, Handgelenk, du bist heil. Das waren die ersten Worte. Ich glaube, danach habe ich Hallo gesagt oder so. Und dann sage ich, okay, aber wir lassen das abklären. Natürlich, wir fahren jetzt zu meinem Hausarzt hin. Und der Hausarzt sagt, ja, das ist typisch gebrochen. Fahren Sie direkt ins Krankenhaus. Hat das so. Und ich habe weiter gesagt, nein, das ist geheilt. Und du hast mit mir übereingestimmt, wir beide waren einig, das Handgelenk ist nicht gebrochen. Wir kamen ins Krankenhaus und dort wurde auch untersucht und das Endergebnis war, das Handgelenk war nicht gebrochen. Und dir ging es relativ schnell wieder, relativ gut. So Ähnliches habe ich mit meinem großen Sohn erlebt, mit dem Raffi. Wir haben gespielt, da war er noch ein bisschen kleiner, heute würde ich das Spiel nicht mehr wagen, der ist mir zu stark. Und ich habe ihn da rumgewirbelt auf unserem Bett, das hat er immer geliebt. Und dabei gab es ein Geräusch und seine Hand hing da so runter. Also kannst du nicht nachmachen. Und völlig unnatürlich. Und ich dachte, Mist, dem ist gerade das Handgelenk gebrochen bei dem Spielen. Das war zu wild. Und kleiner Kerl noch. Und ich berührte ihn und fasste ihn an und schrie wie am Spieß bei jeder Berührung. Mist, okay, ab. In Jesu Namen, Handgelenk, du bist heil. Das erste Wort, wisst ihr, ist immer das Entscheidende. Handgelenk, du bist heil in Jesu Namen. Wir haben dann mit Iris noch zusammengebetet und dann haben wir uns ins Auto gesetzt und wollten zum Krankenhaus fahren. Natürlich, wir sind ja nicht Idioten, wir sind Christen, aber keine Idioten. Ja, manche sagen, brauchst du ins Krankenhaus fahren, wenn du Glauben hast. Langsam, okay, langsam. Ich muss ja nicht so tun, als ob was so wäre. Und ich glaube, dass es so ist und dann kann ich es immer noch abklären lassen, richtig? Und dann fällt mir kein Zacken aus der Krone. Und auch wenn wir eine ärztliche Behandlung brauchen, ist das auch kein Problem. Weil unser Glauben einfach nicht immer da ist, wo wir ihn gerne hätten. Und wie doof wäre ich denn, wenn ich so tun würde, als wäre mein Glauben da und dann ist er nicht nur da. Dann tue ich mir selbst weh. Also gehe ich zum Arzt und freue mich, dass Ärzte da sind, die meinen Mangel hier auch ausgleichen. Gott gebraucht auch Ärzte. Weißt du, Gott, haben hier einen Arzt sitzen. Ich bin so froh, dass du diesen Job machst und dass, wenn es mir wirklich schlecht geht und ich habe gerade keinen Glauben dafür, dann weiß ich, hier ist jemand, der hilft. Preis sei Gott. Auf jeden Fall war das Endergebnis genau dasselbe. Wir waren im Auto schon und auf einmal sagte Raffi, er saß hinter mir, Papa, es tut nicht mehr weh. Sag ich, es tut nicht mehr weh. Ich habe es nur angetippt, du bist in die Wand hochgegangen vor Schreien. Es tut nicht mehr weh. Okay, wir waren in der Einfahrt schon, wollten gerade losfahren. Sag ich, komm, steig aus. Steigt aus und dann habe ich ihn so die Hand berührt. Normal war das schon der Greifmoment. Guck mich nur an. Tut nicht weh. Tut nicht weh. Okay, Raffi. Ich will sicher gehen, ja? Nehme ich so ein Handgelenk, heb ihn hoch, ein kleiner Kerl. Sag ich, jetzt weiß ich, ob es wissen. Tut nicht weh. Und die Hand war wieder völlig normal. Diese ungesunde Stellung war völlig weg. Der war ganz wiederhergestellt. Wir mussten nicht zum Arzt fahren, weil dann war offensichtlich alles wieder in Ordnung. Ach, so könnte ich so viele... Jetzt neulich, Iris, du hattest eine Quetschung an der Hand. Weißt du noch? Ist nicht lange her. Richtig böse. Und es war eine Schwellung da. Ich, boah, hier so fast wie eine zweite Hand. Und ich kam zu ihr, sie hat gerade die Hand unter dem Wasserhahn und ich habe sofort die Hände auf und Jesu Namen, du gehst zurück, Schwellung. Weiche sofort. Und wann war es weg? Minuten. Das ist nicht normal, dass eine Schwellung in Minuten wieder weggeht. Also so, ja, mal ein, zwei Tage. Aber das war sofort weg. Ich will nur sagen, wir haben Machtworte. Und wir müssen nicht immer alles sofort sehen. Das ist auch wahr. Manchmal sieht man es nicht sofort. Manchmal dauert es Wochen, Monate, bis Dinge durchbrechen. Also nicht, dass jetzt immer alles sofort passiert. Das sind einfach nur Beispiele, wo es sofort passiert war. Und da habe ich noch ein paar mehr auf Lager, spare ich mir aus Zeitgründen jetzt. Weißt du, entweder wir sprechen ein Machtwort oder wir werden von anderen Worten geführt, dominiert. Das können Ärzte sein mit ihrer Diagnose. Wenn ich da nicht gegengehe, ich kenne Leute, die gehen zum Arzt und der Arzt sagt, hier Krebsdiagnose. Und die Leute sagen in Jesu Namen nein. Nicht um den Arzt zu beleidigen. Die erklären das dann, sagen, ja, ich bin Christ, ich glaube, dass meine Heilung schon geschehen ist. Und deswegen nehmen es mir das nicht übel, ich schätze ihren Dienst, aber in Jesu Namen nehme ich diese Diagnose für mich nicht in Anspruch. Ich widerstehe ihr, nicht ihnen, dieser Diagnose. Okay, alles gut. Hab dich lieb, Arzt. Also das muss man dann auch in eine Balance bringen. Ja, sonst ist es ja unverschämt und auch unhöflich, mit denen umzugehen, die uns helfen wollen. Aber trotzdem sind manchmal die Worte wichtig, vor allem wenn ich dann alleine bin. Muss ja gar nicht immer jemand dabei sein, wenn ich die richtigen Worte mache. Weil ich mache die ja mir gegenüber, in dem Fall, meinem Körper gegenüber. Ihr glaubt nicht, wie oft ich zu meinem Körper sage, was er tun soll, wenn irgendein Bewegchen aufpoppt oder irgendein Hautproblem oder irgendwas da ist. Dann rede ich zu meinem Körper und zwar beständig. Dann passiert sofort was? Nicht immer. Es ist nicht immer sofort was zu sehen. Manchmal Wochen und Monate nichts zu sehen. Aber ich höre nicht auf zu reden. Weil ich will dominieren mit dem, was Gottes Wort sagt, anstatt mich dominieren zu lassen mit dem, was mein Körper mir gerne sagen möchte. Ja, wir sollen auf unseren Körper hören. Das ist manchmal weise. Manchmal ist es auch dumm. Okay. Bei euch weiß ich gerade nicht, wo ich dran bin. Kein Amen, kein Kopfschütteln, so irgendwie so, naja, mal schauen, was noch kommt. So, ne? Wie bei einer Serie, wo man die ersten zwei Teile gucken. Na, mal gucken, was noch kommt. Okay, gehen wir zum zweiten Hauptpunkt. Vielleicht hilft er euch mehr. Der zweite Hauptpunkt heißt, du wählst. Chosen. Und zwar Sprüche 18, Vers 20. Habe ich heute Morgen schon mal im Vorgottesdienst gelesen. An der Frucht seines Mundes sättigt sich der Mensch. Am Ertrag seiner Lippen ist er sich satt. Tod und Leben steht in der Gewalt der Zunge. Und wer sie liebt, der wird ihre Frucht essen. Wessen Mundfrucht nähre ich mich? Ja, doch an der des Pastors, oder?
Natürlich.
An der meines Arztes, an der meines Ehepartners, an der meiner Familie. An dem von irgendjemandem. Ja, genau. Das steht da wirklich. Überleg, das steht da wirklich in der Bibel, dass ich mich an den Worten, die ich selbst mache, nähere. Das heißt, auferbaue oder eben auch, ja, wenn man es mit Ernährung vergleicht, Zuckerbombe reinziehe und fett werde und mich ungesund entwickle oder gute Dinge zu mir nehme und dann dementsprechend aufblühe und aufbaue. Ich sättige mich. Die Frage ist, mit welchen Worten sättige ich mich denn den ganzen Tag über? Hier wäre ich manchmal gern so eine kleine Maus mit Tonbandgerät, die so tagsüber neben mir herläuft und meine 16.000 Wörter aufzeichnet. Das haben wirklich Leute gemacht in Untersuchungen. Die haben da so ein Gerät dabei gehabt. Sobald die gesprochen haben, ging das an. Und deswegen kamen die auch auf die Zahl und konnten nachher sagen, so und so viele Worte waren es. Aber dann zu hören, was man so sagt. Gut, vieles ist belanglos, aber manche Wörter denke ich, Gott, das würde ich nie so meinen. Warum sage ich es denn dann? Und das ist die große Schule des Redens. Und in der bin ich seit ein paar Jahren, Jahrzehnten schon. Und lerne immer noch dazu und merke immer noch, da gibt es immer noch Bereiche, wo ich definitiv wachsen kann, wo ich mit meinen Worten noch nicht ganz da bin, wo ich eigentlich sein sollte und sein will. Deswegen ist es gut, wir haben so eine Familienkultur, wir sagen einander, wenn jemand dumme Worte macht. Weil wenn das jemand mitbekommt, das kriege ich erzählt. Papa, was hast du da gerade gesagt? Ah, okay, vergib mir, gemeint habe ich. Und dann mache ich die richtigen Worte und nehme die anderen ganz bewusst auch zurück. Weißt du, ich setze wie, ich glaube, ich werde krank. Hab so einen Husten gerade. Ich glaube, ich kriege so richtig die Grippe. Was hast du da gerade gesagt? Stop it, right now! Ich mag diese Erzählung von Kenneth und Gloria Copeland. Ich weiß nicht, wer sie kennt. Das sind zwei eher kleine Persönlichkeiten. Er ist schon ein kleiner Mann, sie ist noch kleiner. Und er beschreibt mal, wie die beiden im Bett gelegen haben, morgens aufgewacht sind. Er hatte so richtig Erkältungssymptome. Und er sagte, ich glaube, ich kriege die Grippe. Und er sagte, ich konnte nicht bis drei zählen. Da lag meine Frau auf mir, die Knie auf meinen Oberarm und sagte, was hast du da gerade gesagt? Nimm das sofort zurück. Und die hat was kapiert. Die wusste, wenn der die Grippe bekommt, ist die Grippe im Haus. In meinem Bettnachbarn. Welchen Weg hat sie denn noch bis zu mir? Das hat hier nichts verloren. Ich fand das so lustig. Das sind alte Leute schon, weißt du, die waren damals schon weit über 70, wo das passiert ist. Und dann, ja, die haben so die richtige Aggression, weißt du, gegen falsche Worte. Und hört sich lustig an, aber ich glaube, da ist eine Menge Kraft dahinter. Weißt du, Worte sind immer aktiv, auch wenn du sie sprichst, ohne nachzudenken. Nicht so, dass jetzt jedes Wort, was du machst, sofort dein Leben vermüllt oder verändert. Das meine ich nicht. Wollen jetzt nicht Wortakrobaten werden, wenn du einmal was Falsches sagst. Nein, nein. Aber erinnere dich, wir sättigen uns mit unserem Wort. Das heißt, das Wort, was ich mich sagen höre, das nehme ich mir. Unbewusst, erstmal. Wenn ich nicht drüber nachdenke, bleibt es vielleicht. Und ich gebrauche das öfters. Und dann wird es mit der Zeit, wenn ich es nicht stoppe, zu einer Haltung. Richtig? Haltung führt zu Handlung, wieder zu anderen Worten, führt wieder zu Gefühlen und Gedanken, die ich eigentlich gar nicht will. Und wer hat die angestoßen? Mein Mund. Ja, aber der hat dich doch beleidigt. Ja gut, aber du hast die Beleidigung immer und immer wieder wiederholt, weil du es jedem deiner Freunde erzählt hast. Stimmt's? Ja, aber das war doch richtig so. Für wen? Hat es dir was geholfen? Ich wurde immer wütender. Ja, eben. Ich werde immer unzufriedener. Ich könnte die Person immer weniger leiden. Deine Worte. Du nährst dich. Warum lohnt es sich erst zu denken und dann zu reden? Weiß jeder von uns. Wir wissen auch, jemand sagt immer, wenn das Schweigen ja Silber, Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Und das richtige Reden ist Platin. Wobei ich jetzt gehört habe, Platin wäre gar nicht mehr so teuer wie Gold, wie auch immer. Also früher hätte das gepasst. Also das richtige Reden ist die Steigerung vom Gold, okay? Was auch immer das heute meint, Bitcoins oder irgendwas. Das ist es, worum es geht. Das richtige Reden, da steckt Tod oder Leben drin. Das ist so klar und deutlich und das ist nicht nur Altes Testament, das sehen wir im Neuen immer wieder wiederholt in ähnlichen Szenarien, wo wir gewarnt werden, dass wir die Dinge nicht aussprechen sollten, die wir nicht haben wollen. Weißt du, dass Gedanken unausgebrütete Worte sind? So nenne ich das jetzt mal. Gedanken sind unausgebrütete Worte. Die leben noch nicht so ganz allein, die brauchen dich noch. Aber die wollen gerne aus dem Ei schlüpfen und dann dich von allen Seiten belabern und belatschern. Gedanken sind unausgesprochene Worte. Gedanken entstehen durch gesprochene Worte und Gedanken bestimmen deine Lebensrichtung. Marc Aurel, römischer Kaiser und Philosoph, sagte mal, der Mensch ist das, wozu ihn seine Gedanken machen. Das ist schon eine Weile her, dass der Mann gelebt hat und er hat es schon kapiert. Ralph Waldo Emerson, ist nicht ganz so lange her, 30er Jahre schätze ich mal, achte auf deine Gedanken, denn du wirst, was du denkst. Okay, schauen wir uns nochmal nahrhafte Worte an. Von der Frucht seines Mundes nährt sich einer mit Gutem, steht also jetzt auch nochmal in Sprüche 13, so ähnlich wie eben in Sprüche 18 gelesen. Und zwei Zitate, die ich hier schon mehrfach genannt habe, und ich werde nicht müde, sie zu wiederholen, weil ich finde sie so klasse. Kenneth Copeland sagte, du lebst heute in dem, was du gestern gesprochen hast, und der morgige Tag wartet darauf zu hören, was du heute sagst. Dieselbe Kerbe schlägt Keith Moore. Deine Worte haben mehr Auswirkungen auf dein Leben als alle Worte anderer Personen zusammen, einschließlich dem, was Gott selbst sagt. Der letzte Satz tut am wehesten. Wie? Mehr als das, was Gott sagt? Ja! Es sei denn, du führst deine Worte dementsprechend im Mund, seine Worte in deinem Mund, dann bewirken sie im Maximum. Ja, wenn sie nur gehört werden, aber nicht von dir genommen werden, dann bleiben sie unwirksam. Okay, mein dritter Punkt. Lebe das neue Leben. Wenn unser Herz, ich vergleiche das ja gerne mit einem Gefäß, wir waren mit meiner Schwester beim Chinesen am Freitagabend, Quality Time. Und dann mache ich immer so einen Gag, wenn dann zum Schluss die Glückskekse kommen, sage ich immer, ha, was willst du mir sagen? Und dann machen wir beide die Glückskekse auf und das Lustige war, und meine Schwester war nichts drin. Das erste Mal in meinem Leben, dass ich einen leeren Glückskeks gesehen habe. Und in meinem Glückskeks stand, höre auf dein Herz. Und in Jesu Namen Glückskeks, weiche. Das war nicht der Herr, okay, das war nicht der Herr. Was ist im Herz? Das ist natürlich immer noch ein bisschen entscheidend, wenn dein Herz gefüllt ist mit Gottes Wort und mit nichts anderem. Dann wird dein Herz dich auch in die richtige Richtung unterstützen. Aber das ist es eben oft nicht. Und das ist es auch nicht nur. Das Herz ist immer ein Gegenstand. Wir leben einfach in der gefallenen Welt. Wir haben ständig mit Dingen zu tun. Anflüge kommen von Gedanken, von Versuchungen und so weiter. Du bist nie so rein in dir, wie du in Christus sein kannst. Das ist die traurige Wahrheit. Wir sind tatsächlich in diesem Leben von unserer menschlichen Seite aus nicht perfekt. Geistlich sind wir es. Wir werden so beschrieben, makellos, tadellos. Aber wie? Wo? Nur an einem einzigen Ort werden wir so beschrieben, nämlich in Christus. Wenn wir in Christus sind oder die Bereiche von uns, die in Christus sind und da bleiben, die haben diesen Status, diesen Standard. Deswegen spreche ich so oft, sage das meine drei Lieblingsworte, in Christus bleiben. Das sind die wichtigsten Worte in meinem Leben. In Christus sein ist gut, aber in Christus bleiben ist noch besser. Und das erfordert beständige Aufmerksamkeit auch, Umgang mit Gott, Aufmerksamkeit auf sein Wort hin, auf seinen Geist hin, auf sein Reden hin, damit ich möglichst viel meines Lebens in Christus bleibe. Dann läuft das Leben einfach anders. Ich komme woanders an. Jesus war nicht immer nur freundlich. Er hat Worte gebraucht, die aber wahr waren und auch zur richtigen Zeit das Richtige ausgedrückt haben. Zum Beispiel sagt er einmal, Schlangenbrut! Wie könnt ihr Gutes reden, da ihr böse seid? Denn wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz des Herzens das Gute hervor und der böse Mensch bringt aus seinem bösen Schatz Böses hervor. Ich sage euch aber, dass die Menschen am Tag des Gerichts Rechenschaft geben müssen von jedem unnützen Wort, das sie geredet haben. Wenn du mich fragst, was ist die härteste Schriftstelle für Christen in der Bibel, wäre das unter meinen Top 5. Jesus, meinst du das ernst? Weißt du, wie lange ich vielleicht vor deinem Thron durchhalten muss, bis ich die Rechenschaftsaufgabe abgeschlossen habe, über jedes nicht sündige Wort, unnütze Wort Rechenschaft zu geben? Unnütz steht aber hier nicht nur für neutral unnütz, sondern für zerstörerisch, für schädlich unnütz. Okay, das ist jetzt nicht, ich habe aber gesagt, muss für aber jetzt irgendwie, nee, das meine ich nicht. Sondern es sind schon Worte, die nicht auferbauend waren, sondern eben Gegenteil. Ja, nichts nützt, genau, es nützt nichts. Und du kannst dich am Tag der Rechenschaft auch nicht rausreden. Was immer du in deinem Herzen hast, dafür bist du und niemand anders sonst verantwortlich. Nicht mal dein Pastor. Bin für einiges verantwortlich, aber dafür dann doch nicht. Entweder du hast es aktiv reingetan oder du hast dich entschieden, dich damit berieseln und füllen zu lassen. Und da gibt es viele Beriesler und Befüller. Das können alte Wunden sein, alte Lügen, neue Lügen, Menschen, mit denen du dich umgibst, deine eigenen Worte natürlich, aber auch Medien, denen du dich aussetzt, bewusst, freiwillig. YouTube, Netflix, Fernsehen, Zeitungen, Lieder, Bücher, das hört nicht auf. Also alles, was irgendwo mit Worten arbeitet, und das tut eigentlich nahezu alles. Menschen, mit denen du dich umgibst, aber ganz besonders, weil die haben oft einen größeren Ausdruck. Ihr wisst, dass wir Statistik, die Summe dessen sind, was die 5 wichtigsten Menschen in unserem Leben sind. So ein Durchschnitt dessen, sagt jemand, sind wir. Wer sind die 5 wichtigsten Menschen in deinem Leben? Ich hoffe, es sind Leute, die Jesus lieb haben. Dann ist die Chance gut, dass es eine gute Sache ist. Aber wenn die Clique, in der du dich ständig aufhältst, eben von Leuten, die vielleicht sogar Spötter sind und sonst was, nicht so hilfreich. Du nimmst dir vielleicht vor, Gott am Tag der Rechenschaft zu fragen, warum du nicht erfolgreicher, wohlhabender und gesünder gewesen bist. Doch wird der Herr stattdessen von dir Rechenschaft fordern, warum du dir Worte des Mangels, des Versagens und Worte der Krankheit erlaubt hast, statt sein Wort in deinem Mund zu führen. Und hier lernen wir alle noch. Ich wüsste niemanden hier, auch nicht den, den ich morgens im Spiegel sehe, der hier auch nur annähernd perfekt ist. Wir alle haben hier zu lernen. Solange wir atmen, haben wir die Chance, hier weiterzukommen und zu lernen und uns zu trainieren. Und es lohnt sich ja. Tatsächlich, Gott ist ein Belohner, weißt du, er liebt es, uns zu ermutigen mit kleinen Dingen. Schon, wir denken, wow, hat funktioniert. Ja, diese Gebete, die ersten Worte, die wir machen. Gott ehrt sowas so gerne. Und wir wundern uns dann nicht, wow, es hat wirklich geklappt, wow. Ja, was passiert? Dein Glaube wächst. Das nächste Mal gehst du noch schneller ran und sagst, ja, in Jesu Namen sofort, heil. Nichts anderes lasse ich hier zu. Ja, vielleicht will Gott aber doch. Gott will. Was will Gott? Dass es dir gut geht? Ja. Dass du gesund bist? Ja. Sogar, dass du Wohlstand hast? Ja. Da fehlt jetzt die Zeit, das alles zu belegen, aber da gibt es Dutzende und Hunderte von Bibelstellen, die das sagen. Wenn ich aber kirchlich anders geprägt bin, kann das eine Weile dauern, bis das in mir durchdringt. Ich war anders geprägt. Ich kannte keinen guten Gott. Mein Gott war ein unberechenbarer Gott. Ich war katholisch aufgewachsen, hatte da ganz andere Bilder. Und ich habe eine Weile gebraucht, bis ich wirklich geglaubt habe, dass Gott tatsächlich immer heilen will. Weil dann hast du zum einen deine alte Prägung und zum zweiten siehst du, wie du mit Leuten betest und die nicht geheilt werden. Und dann fragt man sich, warum? Aber das ist gar keine Frage, weil die Bibel gibt die Antwort im Vorhinein. Ich will, sagt er, Jesus selbst. Wenn er es bei allen sagt, sagt er es bei allen. Dann glaubt er, Jesus hat Lieblingskinder in seiner Familie, denen er mehr gibt als anderen. Wenn das so ist, dann sind es solche Kinder, die mehr seine Gegenwart suchen als andere. Die gab es auch in seinen Jüngern, gab es auch ein Trio, was deutlich mehr mit ihm abgehangen hat offensichtlich. Und die hat auch mitgenommen in Situationen, wo die anderen nicht mitgekommen sind. Vielleicht wollten die anderen in der Zeit lieber ins Kino gehen oder einen neuen Netflix-Film gucken. Und die drei sagen, nee Jesus, du gehst jetzt da auf den Berg, wir wollen mitkommen. Das ist unbequem. Ja, komm mit, komm, lass uns mitkommen, bitte. Ja, oder dann zu dem Mädel, was gestorben ist. Komm, lass mitkommen, lass uns es sehen. Und haben wir über Josua das letzte Mal gesprochen, erinnert ihr euch noch, denn aus dem Zelt nicht mehr raus wollte, aus dem Zelt der Begegnung. Ach, so wäre ich gerne. Ich bin nicht immer so, aber so wäre ich gerne. Weißt du, so noch verrückter als jetzt schon. Da geht ja noch was. Wie mache ich es richtig? Weißt du, die Leute in Ephesus, die hatten genau diese Frage. Paulus gab ihnen eine einfache und klare Anleitung, wie sie diese entscheidende Sache in ihrem Leben ein für alle Mal in die Reihe bekommen können. Die will ich euch nicht vorenthalten. Es sind die Verse 25 bis 32 vom Epheserbrief, Kapitel 4. Einfache Antwort. Darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit, jeder mit seinem Nächsten. Es geht um Worte. Denn wir sind untereinander Glieder. Zürnt ihr, so sündigt nicht. Also wenn ihr euch ärgert, müsst ihr das nicht jedem sagen. Die Sonne gehe nicht unter bei eurem Zorn. Bleibt bitte nicht über Nacht zornig. Bringt es vorher in Ordnung. Zumindest mit ihm oder vielleicht auch mit dem Mensch, mit dem du einen Konflikt hast. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern bemühe sich vielmehr mit den Händen etwas Gutes zu erarbeiten, damit er dem Bedürftigen etwas zu geben habe. Ich glaube, das ist nicht so das Problem hier. Aber das nächste. Kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen, sondern was gut ist zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es den Hörern Gnade bringe. Ich fühle mich angesprochen. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid für den Tag der Erlösung. Wie betrübe ich denn den Geist mit meinen Worten und mit meinen Taten, wenn sie falsch sind? Das ist nur so alles ganz pauschal. Man kann viel darüber natürlich noch sagen. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung, hat alles mit Worten zu tun, sei von euch weggetan samt aller Bosheit. Seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander, gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Wenn du immer vom Besten ausgehen würdest, bei deinem Nächsten, auch hier in der Gemeinde, immer vom Besten, dann kämen dir viele Gedanken gar nicht. Oh, der war jetzt böse oder das war jetzt nicht richtig oder das hat mir nicht gefallen. Wenn du immer vom Besten ausgehst, das ist ein Training, wo ich ziemlich tief drin bin. Ich erlebe manchmal auch Dinge, wo ich denke, wie kann? Erster Gedanke. Zweiter Gedanke, er hat einen Grund. Vielleicht musste das die E-Mail jetzt ein bisschen schneller schreiben und hat da, ich rufe ihn an, sage, wie war es denn damit, wie ist das gemeint, so, habe das irgendwie nicht ganz verstanden. Und dann kommt eine Erklärung und ich denke, ach so, ja, alles gut. Weißt du, die Herzen des anderen kennen, finde ich immer so wichtig. Wenn ich mit jemandem gespielt habe und dann komme ich in einen Konflikt, so oft in der schriftlichen Konflikt, ist gar nicht mehr so schwer. Weil ich habe sein Herz gesehen, ich habe mit ihm gespielt, ich weiß, es ist eigentlich ein Guter, oder? Denkst du manchmal so über deine Geschwister, sind eigentlich gute? Auch wenn sie manchmal Dinge tun, die du nicht verstehst, wo du dich dann stößt oder stoßen könntest. Das passiert, das gehört zum Job in der Gemeinde, egal was du machst. Zusammengefasst steht hier eigentlich, die Möglichkeit, dem Teufel Raum zu geben, ist stehlen, faule Worte, den Heiligen Geist betrüben, Bitterkeit, Wut, Zorn und Geschrei, Lästerung, Bosheit. Punkt. Das sind eine Menge Punkte. Wir reden jetzt nur über den einen Punkt, den haben wir jetzt rausgeholt, weil der direkt mit Worten zu tun hat, nämlich kein schlechtes Wort. Ich möchte das nochmal aus der Übersetzung von Haller vorlesen. Jede Art von fauler, modriger, von Verwesungsgeruch erfüllter Redeweise soll nicht aus eurem Munde kommen. Im Gegenteil, wenn ihr etwas sagt, soll es etwas Gutes sein, das diejenigen in das Haus der Gemeinde einbaut, die es nötig haben. So gebt ihr göttliche Gnade an die weiter, die euch zuhören. Ich fand die Übersetzung so schön. Von dem Anfang, fauler, modriger Verwesungsgeruch. Nee, so möchte ich auch nicht reden. Das ist nicht gut, das mag ich nicht. Ich fasse es zusammen. Worte verändern alles. Du wählst und du lebst dann das neue, das gute Leben. Würde dir mir gefallen, du mal mit mir aufstehen? Das macht es einfach ein bisschen leichter zu tun, was ich jetzt vorhabe. Ich möchte nämlich zwei Sachen machen. Zum einen, vielleicht sitzt du hier und sagst, ich habe Jesus noch nie bewusst mein Leben gegeben oder ich habe es vielleicht mal getan, bin aber dann wieder in mein altes Leben zurück. Also mein Leben ist nicht wirklich, was Gott ehrt, sondern ich lebe eigentlich eher, was ich will. Und dann möchte ich dich einladen, heute umzukehren. Die Bibel sagt, es gibt nur einen einzigen Weg rauszukommen aus der Misere, wo ich drinstecke. Und glaub mir, ohne Gott steckt jeder in der Misere. Und das weiß man auch. Und man muss drüber nachdenken. Was steckt auf den mehreren Schlammlöchern drin? Gott sagt, ich hole dich raus, aber der Punkt ist, du musst erstmal zugeben, dass es falsch war, ohne mich zu leben. Und dann mich bitten, in dein Leben zu kommen. Und das würde ich jetzt gerne mit einem Gebet machen. Alles, was du tun musst, ist A, es zu wollen und B, es nachzusprechen. Weil wenn du mit deinem Herzen glaubst und mit deinem Mund bekennst, dass Christus der Herr ist, wirst du garantiert gerettet. Das macht Jesus klar. Okay? Deswegen ist es so wichtig, die beiden Dinge zu tun. So, wer das möchte, auch wer das schon 100 Mal gemacht hat, sprech mir nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Und dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Herr, vergib mir alle meine Lebensschuld. Es tut mir leid, dass ich ohne dich gelebt habe. Ich entscheide mich jetzt. Ich will dir nachfolgen, Jesus. Von jetzt an. Bis zu meinem letzten Atemzug. Und dann in Ewigkeit. Sei mein Herr. Amen. Wer von euch hat dieses Gebet für sich entweder erstmalig oder wieder neu, weil es nötig war, gebetet? Das Dritte, was man nämlich tun soll, ist es zu bekennen vor anderen. Ich sehe die Hand, danke. Ist noch jemand da? Der dritte Schritt ist wichtig, es zu bekennen, sagen, ja, ich bin dabei. Dann herzlichen Glückwunsch in die letzte Reihe. Ich freue mich riesig für die Entscheidung, die beste Entscheidung von allen, die je getroffen wurden. Und ich lasse hier ein nach dem Gottesdienst mal mit dem jungen Mann kurz nach nebenan zu verschwinden. Der hat noch ein kleines Geschenk für Sie, ein persönliches Gebet, und damit der Start mit Gott richtig gut läuft. Großartig, wundervoll. Und jetzt möchte ich noch was machen mit allen anderen, die sagen, ja, ich kenne Jesus schon, aber ich habe gemerkt, das Thema heute hat mich schon angegiekst. Ich weiß, ich habe falsche Worte in meinem Leben, standardisiert. Ich habe sie mir angewöhnt. Es kommen immer wieder, es ist nicht Ausnahme, es ist mehr Regel. Und ich weiß, die Worte tun mir nicht gut, die tun vielleicht meinem Ehepartner nicht gut, meiner Familie nicht gut, meinen Freunden nicht gut. Und ich möchte hiervon umkehren. Okay, diese falschen Worte führen dich wahrscheinlich nicht in die Hölle, aber die verlängern deinen Zeitraum vom Thron Gottes, wenn du denn da ankommst und Rechenschaft geben musst. Okay, die Bibel sagt, wenn wir das Abendmahl feiern, lesen wir das manchmal, dass alles, was wir hier in Ordnung bringen, wo wir uns selbst richten, dass das da oben erledigt ist. Und das ist immer so ein tröstender Gedanke. Und ich würde was sehen und denke, ach Gott, stimmt, hier ist ja auch was in meiner Haltung nicht in Ordnung. Und ich gehe vor ihn und sage, Gott, ich gebe es dir, vergib mir. Und danach, mit Pavol gewaschen. Weiß und glänzen, und ich weiß, okay, wenn ich jetzt heute sterbe, ist meine Aufenthalt vom Thron ganz kurz. Es gibt da nur Lobgericht, aber nicht viel Rechenschaftsberichte von mir, weil ich hoffe, ich habe alles soweit in Ordnung gebracht. Und das ist eine Chance heute, wie wir jeden Sonntag eine haben oder jeden Tag eine haben, wenn wir so wollen. Hier ist ein Kreuz, hier ist die längste Altar Limburgs. Stellen wir uns mal so vor. Weil Gott ist hier, nicht ich, Gott ist hier, und er nimmt total ernst, wenn du ihm jetzt Dinge bringst. Und ich möchte dich einladen, zum einen nach vorne zu kommen, um ihm das zu geben. Ich will das nicht hören, ihm das geben. Du kannst das leise vor ihm flüstern. Stell dir vor, du legst die Steine dazu, so deine falschen Worte. Sagst, Gott, ich lege das jetzt ab. Und dann bittest du Gott um Vergebung. Und Gott vergibt dir sofort. Und was ich dann tun möchte, ich würde gerne jedem kurz die Hand auflegen und einfach einen kurzen Segen aussprechen. Weil Segen sind gesunde Worte, weißt du? Immer jedes Mal, wenn du jemanden segnest mit Worten, du sprichst Segen aus. Du sprichst gute, heilbringende Worte aus. Und so ein Segen ist viel mehr als nur ein Wort. Das transportiert etwas von Gott. Gott stellt sich zu Segensworten immer dazu. Und oft passiert das so viel mehr, wo ich denke, ich habe nur ein Wort gemacht. Und dann gibt es hinterher Rückmeldung, was das mit einer Person gemacht hat. Und ich merke, es ist seine Hand, die hier mit war. Okay, okay. Jetzt kommt, lasst uns die nächsten 5 Minuten dafür verwenden, einfach nach vorne zu kommen, das in Ordnung zu bringen. Und schämt euch nicht dafür, bitte. Jeder von uns hat schon Worte gehabt, wo er sagt, ey, muss ich was verändern. Das ist ein guter Moment. So gut. Gott liebt es, wenn wir uns auch hier demütigen und sagen, ja, ich bin auch nicht perfekt. Willkommen im Club! Glaubst du, wie viel Aufrufen ich schon vorne war und Dinge in Ordnung bringen musste und durfte? Und das ist jedes Mal gut, weil hinterher Pavol gewaschen. Ja, Gott macht alles neu. Danke, Jesus. Nimm dir eine Minute, bring das zu Gott, leg's ab. Und proklamiere selbst für dich schon in Jesu Namen, dass du frei bist davon, dass du jetzt gute Worte machst. Und bitte den Vater, dass er dir zeigt, was sind deine Worte, die du jetzt machen sollst, statt denen, die du gemacht hast. Und wirst sehen, wow, da gibt's ganz neue Impulse. Halleluja, danke Jesus. Danke Jesus. Ich danke dir, Jesus, und ich ehre dich, Herr. Ich danke dir, dass dein Segen jetzt mit meinen Geschwistern ist. Dein wiederherstellender, kraftvoller, erneuernder Segen. Ich danke dir, Herr, dass nur Güte und Gnade jedem hier folgen wird, das Leben lang. Und sie bleiben im Haus des Herrn immer da. Komm, Heiliger Geist, flute du mit deiner...
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird, und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott-Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief, dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98174 oder eine E-Mail an info@cclm.de, alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.